vor wenigen Monaten schwänzeln die wichtigsten Politiker und die wichtigsten Wirtschaftstreibenden rund um René Benko, den österreichischen Wunderwutzi, der es vom Tiroler Bauer zum Milliardär geschafft hat. Heute will mit ihm niemand mehr was zu tun haben. Seine Signa liegt in Trümmern. Benkos Abstieg war noch rasanter als sein Aufstieg. Aber warum? Was ist da passiert? Und wer ist daran schuld? Und vor allem, wo ist eigentlich gerade René Benko? Wir sind dem auf der Spur. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 8.
Die wundersame Geldvermehrung.
Sie haben ein schönes Geschäft hier im Goldenen Quartier. Wie viel zahlen Sie hier Miete?
Ah, das darf ich nicht beantworten.
Aber Sie wissen es?
Ungefähr.
Das wissen wir leider nicht genau. Weiß ich auch leider nicht.
Wir haben auch keine Ahnung, wie viel Miete man hier zahlt, aber viel. Weil Benkos Immobilien wurden ja immer mehr wert, interessanterweise.
Wie kann von einem Immobilienpackage, das bis vor kurzem noch mit 20 Milliarden Euro bewertet war, ein Schuldenberg von zig Milliarden Euro übrig bleiben? Und wieso wäre René Benko und seine Signa vermutlich nie so hoch geflogen und nie so tief gefallen, wenn Signa einfach nach den guten alten konservativen Regeln der österreichischen Buchhaltung bilanziert hätte?
Hallo, mein Name ist Clara Peterlik und ich bin Wirtschaftsjournalistin beim Profil. Neben mir sitzt wie immer Marina Deltscheva und unsere Zeremonienmeisterin ist Anja Malenczek von der Podcastwerkstatt. Sie bedient heute das Mischpult und in dieser Folge von unserem Podcast machen wir Buchhaltung für Dummies. Oder wie man eben mit geborgtem Geld und ein paar ganz legalen und super sauberen Bilanztricks Luftschlösser baut.
Clara, wenn du dir heute Geld borgst und ein Haus kaufst, sagen wir mal eine 500.000 Euro, was glaubst du, ist das in einem Jahr wert und wie viel reicher bist du dann?
Ich glaube, mir geht es nicht so wie René Benko. Wenn ich mir bei der aktuellen Wirtschaftslage ein neues Haus kaufe, bin ich wahrscheinlich froh, wenn ich es ums gleiche Geld verkaufen kann wie heute. Und reicher bin ich sicher nicht, weil ich dann einen Haufen Schulden habe.
Das gilt jetzt für dich, aber nicht für den Signa-Gründer. Der hat es nämlich verstanden wie kein anderer, mit geborgtem Geld, manche sagen heute Luftschlösser zu bauen und damit richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Zumindest eine Zeit lang und auch nur so lange, wie das geborgte Geld nichts gekostet hat, also solange die Zinsen niedrig waren. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Ab den 2010er Jahren hat die Signa-Gruppe so richtig begonnen zu wachsen. René Benko ist mit dem Kauf von Karstadt und dann später von Kaufhof so richtig groß ins Handelsgeschäft eingezogen. In Österreich gehörten der Signa zum damaligen Zeitpunkt schon das Goldene Quartier in Wien und die ehemalige Zentrale der Länderbank. Dort sitzt jetzt das 5-Sterne-Hotel Park Hyatt und dann kamen über die Jahre noch zahlreiche weitere Luxusbauten dazu, zum Beispiel das Upper West in Berlin, die schönen Alster-Arkaden in Hamburg und irgendwann sogar das Chrysler Building in New York. Und 2019, da war die Signa so ziemlich am Zenit ihres Erfolgs angekommen. Sie war einer der wertvollsten Immobiliengruppen in Europa. Nehmen wir mal die Signa Prime Selection, die ist ja jetzt auch insolvent. Aber bis zur Pleitewelle war das sozusagen die Schmuckkiste des Unternehmens. In ihr oder eigentlich unter ihr waren die schönsten und luxuriösesten und teuersten Immobilien der Signa gebündelt. Zum Beispiel das KaDeWe in Berlin. Der halbfertige Elbtower, der jetzt in Hamburg als Baustelle sein Dasein fristet, als ewige, das Goldene Quartier in Wien. Und ihr Wert, also dieser Signa Prime Selection, hat sich innerhalb eines Jahrzehnts quasi verzwanzigfacht. Laut Bilanz, nämlich von 750 Millionen Euro auf satte 15 Milliarden im Jahr 2020.
Das heißt, Geld ausborgen, Immobilie kaufen, vermieten, aufwerten und dann wieder neues Geld ausborgen, noch mehr kaufen und dann eben noch mehr aufwerten. Das war so ganz kurz das Erfolgsmodell der Signa. Und es hat auch wirklich bestens funktioniert. Es hat ihr fette Gewinne und großen Erfolg eingebracht. Aber genau das hat eben dann am Ende auch die Signa zum Fall gebracht. Aber wie hat man das gemacht? Also zur Sache mit den Aufwertungen. Der Ökonom Leonard Dobusch, der ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Innsbruck, hat sich das in einem Blog-Eintrag einmal genauer angeschaut. Diese ganzen Immobilienkäufe hat nämlich die Signa durch Kredite finanziert. Also nach dem Kauf hat man die Gebäude aufgepäppelt, saniert oder weiterentwickelt. Dann hat man sie vermietet, was den Wert der Gebäude massiv gesteigert hat. Und diese Immobilien hat man dann wiederum als Sicherheit für neue Kredite hinterlegt und so ging das Spiel immer weiter. Aber damit das funktioniert, sind die internationalen Buchhaltungsregeln ganz wichtig. Unternehmen in Österreich können nämlich entweder nach internationalen oder nach österreichischen Buchhaltungsregeln bilanzieren. Und die Signa-Gesellschaften haben jedes Jahr nach den internationalen Regeln ihre Bilanzen gelegt. Die nennen sich jetzt ganz sperrig International Financial Reporting Standards. Aber eigentlich ist nur eines wirklich wichtig zu wissen. Und genau dieses Regelwerk erlaubt es, dass man Aufwertungen in die Bilanz schreibt. Das heißt, ich besitze eine Firma und der gehört eine Wohnung. Die habe ich vor 10 Jahren um 500.000 Euro gekauft und wenn ich sie heute verkaufen würde, würde meine Firma, sagen wir, 1,2 Millionen Euro dafür bekommen, weil die Preise so gestiegen sind. Also schreibe ich diese 1,2 Millionen Euro gleich in meine Bilanz für das aktuelle Geschäftsjahr. Und dann ist die Wohnung auch noch vermietet und ich bekomme diese Einnahmen. Und ja, die Mieten sind in den letzten Jahren ja auch nur gestiegen und nicht gesunken, das ist gut für die Bilanz. Und dann schwupp habe ich mit dieser Wohnung einen satten Gewinn gemacht, den ich in meine Bilanz schreibe, obwohl ich die Wohnung eigentlich ja schon vor 10 Jahren gekauft habe und sie auch noch gar nicht verkauft habe.
Die Mieten waren übrigens ein ganz zentraler Bestandteil bei der Aufwertung. Eines vorweg, so ein bisschen ein Disclaimer. Signa hat immer in Abrede gestellt, dass sie ihre Liegenschaften zu teuer vermietet hat, also Wuchermieten verlangt hat. Und dafür gibt es ehrlicherweise jetzt auch keine konkreten Anhaltspunkte, das zu glauben. Damit meine Gebäude im Wert steigen, muss ich 2 Dinge über sie wissen. Wie viel ist mein Gebäude wert, wenn ich es jetzt verkaufen würde? Das kann ich zum Beispiel mit einem Gutachten schätzen lassen. Eines, das ich in Auftrag gebe. Und auch ganz wichtig, mit welchen Mieteinnahmen kann ich in den kommenden Jahren rechnen? Signa hat nicht nur Galeria Kaufhof Karstadt gekauft, sondern auch irgendwann die Möbelkette Kikaleine in Österreich und dann auch wieder verkauft. Das war letztes Jahr. Die Geschichte erzählen wir euch ein anderes Mal. Aber in beiden Fällen geht es um Immobilien und in beiden Fällen waren sowohl die Immobilien als auch das Handelsgeschäft voneinander getrennt. Also sie waren die Gebäude und das Geschäft, also die Handelsunternehmen waren in unterschiedlichen Gesellschaften. Das ist übrigens jetzt kein Signa-Spezifikum. Bei Kikaleiner war das schon, bevor die Signa das übernommen hat, so geregelt, dass Immobilien und Geschäft in 2 verschiedenen Firmen ausgelagert waren. Und das ist auch im Handel durchaus üblich. Also das ist jetzt kein Modell, das Signa erfunden hat. Aber schauen wir uns das mal am Beispiel von Kikaleiner an, das zumindest bis Sommer 2023 das Signa gehört hat. Die Immobilien, in denen die Geschäfte eingemietet waren, gehörten eigenen Immobiliengesellschaften. In dem Fall nämlich der Kika Immobilien GmbH und der Leiner Immobilien GmbH. In diesen Gesellschaften waren dann die Handelsgesellschaften von Kikaleiner Mieterinnen. Also Signa mietet von Signa. Aus den Bilanzen dieser beiden Gesellschaften wissen wir aber, dass die Kikaleiner Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von 7,8 Millionen Euro ausweist. Als Vermieterin für das Geschäft. Bei der Leiner Immobilien GmbH waren es dann 5,2 Millionen. Die Mieten sind deswegen ein wichtiger Faktor und Indikator, weil sie Auskunft darüber geben, wie viel eine Immobilie wert ist, in dem das Geschäft eingemietet ist. Wenn die Mieten steigen, weil zum Beispiel die Inflation steigt oder weil das Marktumfeld sich ändert, dann ist auch irgendwie das Gebäude, das man sich eingemietet hat, automatisch mehr wert.
Und dann gibt es aber noch einen Trick in der Immo-Welt, und zwar zum Beispiel eine Firma kauft eine Immobilie. Etwas später verkauft sie genau die gleiche Immobilie einer befreundeten Gesellschaft zu einem ein bisschen höheren Preis, weil die Immobilie höher bewertet wurde und weil man annimmt, dass sie im Wert gestiegen ist. Und das hat in den letzten Jahren super funktioniert, weil die Immobilienpreise eh immer nur nach oben gestiegen sind. Die Firma, die das Bürogebäude oder das Geschäft oder die Wohnhausanlage verkauft, macht damit einen Gewinn. Und die Firma, die es kauft, nimmt einen Kredit auf und hinterlegt aber die höher bewertete Immobilie als Sicherheit. Ob das bei der Signa genauso gelaufen ist oder nicht, oder wie das jetzt tatsächlich war, können wir nicht ganz sicher beantworten. Aber die Sanierer der insolventen Signas beschäftigen sich jetzt auch mit diesen Fragen. Also waren die ganzen Immobilien wirklich so viel wert, wie es in den Bilanzen steht? Oder wurden die Mieten nach oben geschraubt, um mehr Gewinne zu machen und um diesen Investoren bessere Dividenden auszuschütten? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber ein paar Finanzexperten, die sich in den letzten Monaten schon durch die Signa-Bilanzen gewühlt haben, werfen René Benko vor, dass er dieses Spielchen auf die Spitze getrieben hat. Also nicht, dass er das Gesetz gebrochen hat, nein, sie haben alle rechtlichen Spielräume, aber eben bis aufs Äußerste genutzt, um noch höhere Gewinne, neue Kredite, neue Immobilien und damit dann eben wieder mehr Gewinne zu bekommen. Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschhorn, der hat dieses Modell einmal ganz staatstragend die zweite Sünde an die Jugend nach der Klimakatastrophe genannt, weil man quasi eben mögliche Gewinne aus der Zukunft vorzieht und heute schon realisiert.
Ja, das klingt sehr staatstragend. Mit ihm sprechen wir übrigens in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Er ist ja der Anwalt der Republik und er hat noch eine ziemlich fette Rechnung mit René Benko offen. Aber zurück zum Geschäftsmodell. Dieses funktioniert nämlich nur so lange gut, solange ich für das geborgte Geld so gut wie keine Zinsen zahle und meine Immobilien jedes Jahr im Wert steigen. Das war 10 Jahre lang auch tatsächlich so. Die Zinsen waren so rund um die Nullgrenze wegen der lockeren Geldpolitik der EZB und Immobilienpreise kannten sowieso nur eine Richtung nach oben. Beides ist jetzt vorbei. Und wegen der Inflation hat die Europäische Zentralbank den Leitzins jetzt in sehr kurzer Zeit relativ stark angehoben. Also die Zinsen sind gestiegen und meine Kredite sind viel teurer geworden. Das Ö1 Mittagsjournal hat vor einigen Wochen, man muss jetzt schon ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden bei Signa, Alfred Gusenbauer, interviewt. Und dort hat ihn der Moderator Michael Fröschl auch zu den hohen Immobilienbewertungen gefragt und zu den Risiken, die das Geschäft so mit sich bringt. Hören wir uns mal kurz an, was Gusenbauer damals geantwortet hat.
In der Signa müssen zwei international anerkannte Ratinggesellschaften die Immobilien bewerten. Danach kommt der Wirtschaftsprüfer und versucht die Plausibilität zu untersuchen und kommt zu einem Testat. Danach beauftragt der Vorstand eine weitere Wirtschaftsprüfungskanzlei, den Bericht über den Gesamtwert der Immobilien zu erstellen. Erst dann setzt sich der Aufsichtsrat mit der Frage auseinander. Und wenn wir richtig informiert worden sind im Aufsichtsrat, wovon ich ausgehe, dann hat diese Bewertung immer gehalten.
Aber das vor dem Geschäftsmodell haben schon vor Jahren Experten gewarnt, weil die Bewertungen, die sie sagen, waren ja auf Basis niedriger Zinsen berechnet. Das Geschäftsmodell von Benko war jetzt einmal sehr einfach erklärt, mit niedrigen Zinsen Kredite finanzieren, Immobilien zukaufen, was geht, sie dann in den Büchern aufwerten, auch durch sehr stark überhöhte Mieten, wie man hört, und dann wieder weiter expandieren, das nächste Projekt finanzieren. Da sagen viele, das waren Luftschlösser, das war eine Immobilienblase auf brüchigen Beinen. Wie haben Sie konkret auf die Zinserhöhungen der EZB vor jetzt fast 2 Jahren reagiert?
Also zum einen wiederhole ich, die Werte der Gebäude haben sich durch Verkäufe bestätigt. Es hat sich um keine Luftwerte gehandelt. Es hat sich auch nicht um Werte gehandelt, die spekulativ waren. Das Zweite ist, natürlich hat die Veränderung der Zinslandschaft uns getroffen, und zwar weniger bei den bestehenden Immobilien, wo die Signa immer langfristig finanziert war, sondern bei den neuen Developments.
Also, was passiert mit Immobilienpreisen, wenn die Zinsen steigen? Sie fallen, weil sich dann einfach weniger Menschen einen Kredit leisten können. Und genau das wurde der Signa tatsächlich auch zum Verhängnis. So, und jetzt holen wir uns die nächste Bilanz her, nämlich die der Signa Prime Selection vom Jahr 2022. Clara, du hast schon die internationalen Buchhaltungsregeln, das IFRS, supersperrige Abkürzung, erläutert, aber das erlaubt mir jetzt eins. Ich kann Aufwertungen in meine Bücher schreiben, weil der Wind gerade günstig ist, meine Immobilien im Wert steigen. Und das muss auch nicht unbedingt mein unternehmerischer Verdienst sein, das kann auch einfach am Umfeld liegen. Aber diese Regeln zwingen mich auch abzuwerten, wenn der Wind dann rauer wird und meine kostbaren Betonschätze dann an Wert verlieren. Das passiert zum Beispiel dann, wenn die Zinsen steigen. Und das ist dann eigentlich auch gar nicht meine Schuld, sondern auch dem Marktumfeld geschuldet. Aber so sind nun mal die Spielregeln und wenn eine Immobilie an Wert verliert, dann muss das in diesem System eben auch bilanziell festgehalten werden. Alle diese Dinge sorgen dann dafür, dass meine Bauten im Wert sinken. Also die gestiegenen Zinsen, die sinkenden Preise, die hohen Energiekosten, generell das schlechte wirtschaftliche Umfeld, die Inflation. Und wenn meine Immobilien sinken, also wenn der Wert meiner Immobilien sinkt, dann wird es auch in der Bilanz ein bisschen kritisch. Und jetzt schauen wir wieder in eine Bilanz. Es wird schon ein bisschen viel, aber es zahlt sich aus, versprochen. Die Signa Prime musste nämlich in ihrer Bilanz von 2022, das war das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg begonnen hat und die Inflation angezogen hat und die Zinsen gestiegen sind, da musste sie in diesem ersten Krisenjahr 1,2 Milliarden Euro auf einen Schlag abwerten. Also das ganze Portfolio dieser Luxussparte war dann plötzlich auch aufgrund von äußeren Umständen um so viel weniger wert. Und das hat die Gesellschaft dann ganz tief in die Verlustzone geführt, weil dann plötzlich aus einem Gewinn von 700 Millionen nur ein Jahr vorher ein Verlust von 1 Milliarde Euro dasteht. Das ist wirklich bitter. Und da kann man jetzt auch nicht unbedingt schlechtes Wirtschaften jemandem vorwerfen. Das sind einfach die Regeln. Und dann musste Signa ja noch zusätzlich einen ganzen Haufen Kredite zurückzahlen. Wir erinnern uns, Geld ausborgen, kaufen, neues Geld borgen und so weiter. Und diese Kredite werden, wenn die Zinsen steigen, natürlich nicht billiger. Ganz im Gegenteil, die nicht fix verzinst sind, sondern flexibel, steigen dann natürlich auch. Das Finanzombudsteam hat sich das mit der Kreditrückzahlung mal im Minusjahr genauer angeschaut und die sind zum Ergebnis gekommen, an Cash, also an jederzeit verfügbaren liquiden Mitteln, sind gerade einmal 200 Millionen Euro zusammengekommen. In diesem Jahr hätte aber Signa Prime über 680 Millionen Euro zurückzahlen müssen, an Krediten, an Genussscheinen und an sonstigen Verbindlichkeiten. Also mehr, als sie eigentlich aus dem laufenden Geschäft eingenommen hat. Und da hat sich der Wind dann eben ganz stark gedreht und da wurde es dann auch relativ eng.
Ja, 2022 war so das erste richtig harte Jahr für die Signa. Und damit diese Schulden bezahlt werden können, haben die Investoren nochmal ordentlich Geld zugeschossen. Die Investoren, über die haben wir schon länger geredet. Das heißt, diese superreichen Menschen, die bei Signa investiert haben und eben Jahr für Jahr dafür wirklich üppige Dividende bekommen haben. Aber heute müssen diese Investoren davon ausgehen, dass der Großteil des Geldes einfach weg ist. In den letzten Monaten haben wir mit vielen Experten gesprochen, zum Beispiel mit Finanzbuchhaltern, mit Controllern, mit Kreditschützern. Und sie alle waren sich bei einer Sache ziemlich einig. So wie bei der Signa machen das eigentlich ganz, ganz viele in der Immobilienbranche. Aber die Signa hat es eben übertrieben. Immer höher, immer größer, das nächste Projekt, der nächste Kredit, die nächste höhere Bewertung. Und das Problem ist eben, wenn es dann kracht es aber wirklich und dann kann man nichts mehr nach oben jessen. Dann rechnet sich auch nicht mehr, wie viel mehr diese Immobilie und die Mieten überhaupt irgendwann bringen werden. Irgendwann in der Zukunft, weil man rechnet dann nur mehr, wie viel Geld bekomme ich jetzt für das alles, so wie es dasteht, als Baustelle oder nicht, wenn ich es ganz schnell verkaufen muss, weil ich das Geld eben jetzt brauche. Wir haben uns eben die Insolvenzanträge der drei großen Signas angeschaut, also der Holding, der Prime und der Development. Und siehe da, es war dann plötzlich alles viel weniger wert, als eigentlich angenommen oder auch als in die Bilanzen geschrieben wurde. Das wird jetzt kurz ein bisschen sperrig, aber ich erkläre kurz, was das heißt. Bei der Signa Prime wurde zum Beispiel ein Buchwert der Aktiva von 8,5 Milliarden Euro angegeben. Also vereinfacht gesagt ist das das, was die Firma besitzt, 8,5 Milliarden Euro. Der Verkehrswert wird aber nur mehr bei 1,3 Milliarden Euro beziffert. Das heißt, ich habe jetzt Hochhäuser, Hotels, Luxustempel, Baustellen, die 8,5 Milliarden Euro wert sein sollen. Die Sanierer gehen jetzt aber davon aus, dass ich das alles um nur mehr 1,3 Milliarden Euro verkaufen kann. Das heißt, 7,2 Milliarden sind einfach weg, puff, nix, einfach dahin.
Eine ganz kurze Ergänzung. Sie gehen davon aus, dass sie so wenig bekommen, wenn sie es jetzt sofort ganz schnell verkaufen müssen. Am Ende des Tages entscheidet sowieso der Käufer, wie viel er dafür ausgeben möchte. Aber im Grunde sehen wir gerade ein ganzes Imperium, das sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen muss, dass es auf Luftschlössern erbaut wurde. Am Ende ist es dann tatsächlich eher so, dass der Markt entscheidet, wie viel jetzt ein Einkaufstempel oder dieses oder jenes Hochhaus noch wert ist. Wie viel ich bekomme, das hängt davon ab, wie viel bereit ist jemand anderer mir dafür zu zahlen. Und bei Signa wurde uns auch immer wieder versichert, dass bisher zumindest, also vor der Pleite, kein einziges Projekt unter seinem tatsächlichen Buchwert, also das, was in der Bilanz dann letzten Endes stand, verkauft wurde. Aber eben, das war vor der Pleite. Die Welt ist jetzt eine ganz andere für Signa. Und jetzt hat ein regelrechter Ausverkauf von all diesen Luxusbauten und Immobilien bekommen, um eben Bankkredite zurückzuzahlen, um Anleihengläubiger zu bedienen. Die Investoren warten noch auf zig Milliarden. Und das alles wissen potenzielle Käufer natürlich. Das steht alles in den Medien. Und die Signa ist damit in einer relativ schlechten Verhandlungsposition, weil sie eigentlich relativ schnell wieder Geld braucht. Das bedeutet auch, dass die Signa jetzt quasi ihre Kronjuwelen ein bisschen im Paket, im Angebot zusammenverkaufen muss. Der Einkaufstempel in der Innsbrucker Innenstadt, das Kaufhaus Tyrol, das war übrigens eins von Benkos ersten Luxusprojekten, steht zum Verkauf zusammen mit dem Park Hyatt in Wien. Das ist dieses wunderschöne alte Fünf-Sterne-Hotel. Das Goldene Quartier, das Gebäude, in dem der Verfassungsgerichtshof eingemietet ist, das kann man jetzt quasi zusammen kaufen, wenn man genug Geld hat. Und damit muss man dann aber auch noch einen Haufen Bankkredite zurückzahlen, die ja eigentlich aufgenommen wurden, um diese Gebäude irgendwann mal zu kaufen, zu sanieren, aufzuwerten. Wir wissen jetzt nicht, welcher Preis damit erzielt wird, aber allein das Luxushotel Park Hyatt soll 291 Millionen Euro wert gewesen sein. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet ein Käufer, wie viel er oder sie dafür ausgeben will.
Aber was heißt das jetzt alles zusammen? Also so irgendwie außer Spesen nichts gewesen? Also was bleibt jetzt davon?
Naja, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Es gibt ja nämlich die Gebäude, die stehen da. Sie sind noch immer in einer Top-Lage, also in den Innenstädten. Und sie sind jetzt nicht von heute auf morgen gar nichts mehr wert. Also irgendwas wird schon zusammenkommen.
Und wir haben ja relativ am Anfang von den sogenannten IFRS-Regeln gesprochen. Also diese internationalen Buchhaltungsregeln. Die haben es ja René Benko und der Signa überhaupt erst ermöglicht, aufzuwerten und nochmal aufzuwerten und so wirklich große Gewinne einzufahren. Das heißt, hätte man sich an das gute, alte, vielleicht ein bisschen konservative österreichische Unternehmensrecht gehalten, wäre es nie so weit gekommen. Aber das heißt auch, zuerst wäre René Benko nie so weit gekommen und Signa wäre kein internationaler Immobilienplayer geworden. Aber er wäre auch nie so tief gefallen. Denn bei uns sind solche Aufwertungen gar nicht vorgesehen. Da wäre es zum Beispiel so, sagen wir jetzt, meine Firma besitzt ein Haus, dann kann das unter Umständen auch nur mit einem Euro in meinen Büchern stehen. Nämlich dann, wenn ich es schon sehr, sehr lange besitze und wenn es schon längst abbezahlt ist. Und etwas wert ist es erst dann, wenn ich es verkaufe. Bis dann besitze ich es, aber reich macht es mich nicht Jahr für Jahr immer wieder. Dann wäre aber die Signa auch einfach nur eine einfache Baufirma geworden, die ihr Geld mit Vermieten, Bauen und Weiterverkaufen verdient.
Über einen letzten Punkt, über den müssen wir noch sprechen, nämlich über die Frage, das war jetzt auch ganz groß in den Medien, warum Signa ihre Bilanzen nicht im Firmenbuch hinterlegt hat, zumindest längere Zeit nicht hinterlegt hat. Und warum Signa auch nie eine gemeinsame große Konzernbilanz gelegt hat. Das nennt sich auch wieder ganz sperrig, eine konsolidierte Konzernbilanz. Die Signa besteht jetzt aus ungefähr 1000 einzelnen Firmen und jede von ihnen hat eine eigene Buchhaltung, jede legt eine eigene Bilanz. Dann sind sie aber doch irgendwie miteinander verwoben, sie sind aneinander beteiligt, sie haben Haftungen füreinander eingegangen, sie schulden sich Geld, eine Gesellschaft mietet sich bei der anderen ein, also alles wahnsinnig kompliziert. Und von den Sanierern wissen wir, dass sie nach Monaten der Sanierung, das ganze Debakel hat ja Ende November schon begonnen, noch immer keinen wirklichen Überblick haben, wie diese Firmen eigentlich miteinander verwoben waren, wer wo wie beteiligt ist, wer wem weswegen Geld noch schuldet, wie das ganze Konglomerat, muss man sagen, eigentlich so funktioniert hat. Fangen wir einmal bei dem Nichthinterlegen von diesen Bilanzen im Grundbuch an. Vielleicht erinnern Sie sich an die Debatte. Das Magazin News hat damals aufgedeckt, dass die Jahresabschlüsse von den großen wesentlichen Signers teilweise jahrelang und offenbar bewusst nicht ins Firmenbuch hinterlegt wurden. Und dafür hat man dann einfach die Strafen bewusst in Kauf genommen und aus der Portokasse bezahlt. Für die Signer waren das zumindest in ihren guten Zeiten ehrlicherweise Peanuts, weil die Strafen bei uns in Österreich zumindest für einen Milliardenkonzern jetzt auch nicht so hoch sind. Die tun einem kleinen KMU weh, aber keiner großen Signer, die mit 20 Milliarden bewertet wird. Und jetzt ist die Frage, warum hat man das so gemacht? In der öffentlichen Diskussion war immer wieder die Rede von bewusster Täuschung, von Verschleierung, von in Kauf genommener Intransparenz. Die Justizministerin Alma Sadic hat sich auch schon zur Debatte geäußert und hat härtere Strafen angekündigt, wenn zum Beispiel Firmen ihre Fristen nicht einhalten oder sich weigern, ihre Bilanzen im Firmenbuch zu hinterlegen. Mir kommt diese Diskussion ehrlicherweise ein bisschen verkürzt vor. Und ich muss jetzt auch fragen, wie viel transparenter wird es denn, wenn über 1000 Firmen ihre Bilanzen auch noch in verschiedenen Ländern in den dortigen Firmenbüchern hinterlegen? Ehrlicherweise nicht viel, würde ich jetzt mal meinen. Außerdem ist die Frage, transparent für wen?
Naja, schon für die Öffentlichkeit, oder?
Ja, guter Punkt, stimmt. Aber ich bezweifle jetzt, dass sich die Öffentlichkeit drum reißt, im Grundbuch nach jeder einzelnen Signer-Bilanz zu suchen. Bei den größeren wäre es natürlich spannend gewesen, das ein bisschen früher zu erfahren. Aber trotzdem hätte das höchstwahrscheinlich dieses dramatische Ende der Signer, das wir jetzt erleben müssen, auch nicht aufgehalten. Denn, das ist jetzt ganz wichtig, die Milliardäre, die Menschen, die Banken, die Versicherungen, all jene, die Signer ihr Geld geliehen haben, die Steuern nachgelassen haben für die Signer, also zum Beispiel für die Handelssparte, die diese Bilanzen gelesen und testiert haben, der Aufsichtsrat der Signer, sie alle kannten die wesentlichen Zahlen und sie haben sie auch bekommen, noch bevor sie im Firmenbuch hinterlegt wurden. Auch der Aufsichtsrat hat sie bekommen und zwar sobald die Bilanz gelegt wurde, wurde sie dem Aufsichtsrat vorgelegt. Und seine Aufgabe ist es ja, da genau hinzuschauen, das Unternehmen zu beaufsichtigen, zu schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Er muss nach Warnsignalen suchen und sie auch benennen und die Zahlen einfach ganz genau lesen. Bei der Signer war der Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Gusenbauer, wie wir schon gehört haben. Und er hat auch dazu in diesem Ö1-Interview im Jänner mit Michael Fröschl Stellung genommen, nämlich in seiner Funktion damals noch als Aufsichtsratsvorsitzender. Und jetzt hören wir uns mal kurz an, was er da gesagt hat.
Der Punkt ist schon der, bei der Hauptversammlung wird die jeweils aktuelle Bilanz beschlossen. Und ab diesem Zeitpunkt ist sie öffentlich. Dass die gesonderte Veröffentlichungspflicht gegenüber dem Firmenbuch von den Vorständen nicht rechtzeitig vorgenommen wurde, wurde vom Aufsichtsrat auch bemerkt, wurde kritisiert und man hat dem Vorstand aufgefordert, diese Praxis abzustellen.
Also, wir lernen, die Bilanzen waren eh alle einsehbar und eigentlich hätten sich auch alle Beteiligten ausrechnen können, was mit einem Geschäftsmodell passiert, das auf billigem Geld fußt, wenn die Zinsen steigen. Es kracht und es kracht richtig, richtig arg. Wir haben unzählige Dokumente, Protokolle, Informationen einsehen können und darunter war auch ein Anleihenprospekt der Signer Development. Das ist ein hunderte Seiten langes Schriftstück, das potenziellen Gläubigern vorgelegt wird. Weil, und das ist ganz wichtig, sie müssen nämlich wissen, wem sie da ihr Geld geben. Und vor allem, wie realistisch ist es, dass sie es jemals wieder zurückbekommen, und zwar mit Zinsen. Ehrlich gesagt steht in diesem Schriftstück so ziemlich alles, was man über die, in dem Fall war es die Signer Development, wissen musste. Also wie hoch die Schulden waren, wie hoch die Mieteinnahmen waren, wem man was geschuldet hat und, und. Wir konnten auch Halbjahreszahlen von 2023, also dem Jahr der dann tatsächlich erfolgten Pleite, einsehen. Und zwar konnten wir die einsehen nicht, weil das wie ein Staatsgeheimnis unter Verschluss gehalten wurde. Sie waren vielleicht nicht im Firmenbuch, aber sie gingen doch an einen nicht ganz so kleinen Kreis von Investoren oder Gläubigern oder zum Teil auch Banken, weil die ja natürlich wissen mussten, wie es dem Unternehmen geht. Jahrelang wurde aber offenbar niemand stutzig bei diesen Zahlen, weil die Dividenden geflossen sind und weil die Signa nicht die größte Firmenpleite Österreichs war, sondern René Benko, einer der reichsten und erfolgreichsten Geschäftsmänner, der Beton dann in Gold verwandelt. Wobei niemand stimmt nicht. Ein mächtiger Investor ist ja schon 2016 aus der Signa ausgestiegen. Der Herr Wendelin Wiedeking mit dem schönen Namen, über den haben Sie schon was gehört. Aber nochmal, um ganz kurz auf ihn zurückzukommen, im Unternehmertum gibt es einen Grundsatz, der sinngemäß besagt, investiere in kein Geschäftsmodell, das du nicht zu 100% wirklich verstehst. Und die Signa ist mittlerweile so verwoben und so komplex und tief geworden, dass ich langsam ehrlicherweise bezweifle, ob das überhaupt jemand noch da drin in all seiner Gesamtheit und Komplexität überblickt hat.
Ich meine, damit es für überblickt, hätte es auch geholfen, wenn die Signa nicht 1000 Bilanzen hätte, sondern einfach eine gemeinsame für die ganze Gruppe. Du hast es ja vorher konsolidierte Bilanz genannt. Also, dass eben nicht jede noch so kleine Sparte eine einzelne GmbH oder Projektgesellschaft oder sonst was ist und so tut, als hätte sie mit den anderen einfach nur ganz wenig zu tun. Da müsste nämlich dann die Signa schön und sauber ordentlich einfach auflisten, so wo habe ich Geld verdient, wo habe ich es ausgegeben und wofür. Und wie viel bleibt mir eben am Ende als Summe. Aber so haben eigentlich über 1000 Firmen im Namen der Signa Geschäfte gemacht. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, so warum hat René Benko sein Imperium so aufgezogen? Hat er dabei die Investoren an sie eher selektiv Informationen weitergegeben oder doch nicht? Eine Tatsache ist aber, für kleine Firmen gelten in Österreich und eigentlich generell viel weniger strenge Regeln, also was die Aufsicht angeht, die Transparenzpflichten und so weiter. Und das heißt eben, wenn ich 1000 kleine Firmen habe, gelten für mich ganz andere Gesetze, als wenn ich eine mega Immobilienfirma habe, die Milliarden macht.
Ja, und die jetzt auch Milliarden verliert. Das wird übrigens noch eine ziemliche Schlammschlacht um die Signa Milliarden, weil niemand gerne Geld verliert. Alle versuchen jetzt irgendwie das Maximum für sich rauszuholen. Niemand will schuld an der Misere sein. Jetzt ist jeder einmal Opfer. Und ich befürchte, die Aufarbeitung dieser Pleite wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.
Und in der nächsten Folge werfen wir schon einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir gehen also der Frage nach, wie geht's mit der Signa weiter? Und ganz wichtig, was kostet diese ganze Misere eigentlich die Steuerzahler? Hören Sie wieder rein.
Nicht zu fassen. Der Profil Investigativ Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.